SWR 2 Glauben.
Mein Gedanke war, entweder komme ich hier lebend raus, aus unserer gemeinsamen Wohnung, oder ich werde hier sterben, aber ich wollte nicht bei ihm sterben.
Dieses Runtermachen, dieses Runterputzen, das nimmt einen jeglichen Lebensmut. Das stößt sie in eine ganz, ganz schwerwiegende Depression. Sie können nicht mehr agieren, sie können nicht mehr reagieren, sie können gar nichts mehr. Sie sind nur noch steckesteif und können nichts mehr tun, weil er jeglichen Punkt bei ihnen trifft. Das sind ganz viele kleine Nadelstiche in die Seele rein und irgendwann geht nichts mehr.
Die Frage stellt sich, wieso finden wir bis heute, nach so vielen hundert Jahren, noch keinen anderen Umgang damit, keine anderen Kanäle, um Gewalt auf andere Art auszuleben, beziehungsweise Aggression auf andere Art auszuleben und nicht tatsächlich im Rahmen von körperlicher, psychischer Gewalt, sexueller Gewalt an anderen auslassen zu müssen.
Vorsicht, häusliche Gewalt. Ein oft verborgenes Problem, das alle angeht. Ein Feature von Leonore Kratz.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hallo. Ich möchte heute mal zu dem Thema Gewalt in der Beziehung beziehungsweise häusliche Gewalt, narzisstische Gewalt, möchte ich heute mal drauf eingehen.
Svenja Beck startet ihr wöchentliches Hilfevideo für Menschen, die häusliche Gewalt erleiden. Die Mutter von drei Kindern lebt in der Nähe von Darmstadt und hat jahrelang massive Gewalt erlitten. Zweimal versuchte ihr Ex-Partner, sie umzubringen. Heute leitet sie eine Selbsthilfegruppe, um Menschen, die Ähnliches erlebt haben, zu unterstützen.
Das ist mir ein unwahrscheinliches Anliegen, weil diese Menschen einfach fühlen, wie ich gefühlt habe. Und ich habe mich alleine gefühlt und ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Und ich habe in der Beziehung gesagt, als mir bewusst war, wo ich mich darin befinde, habe ich mir gesagt, wenn ich mal jemals da rauskomme, möchte ich Aufklärungsarbeit machen. Und ich kann das nicht sagen, es war in mir drinne und ich hätte niemals gedacht, dass es so viele Menschen sind, die da draußen sind. Und es ist einfach wunderbar, diese Menschen unterstützen zu können.
Svenja Beck zeigt eine Narbe über ihrem Auge. An der Stelle hat ihr Ex-Partner ihr den Kopf aufgeschlagen. Ihr linkes Ohrläppchen ist zerrissen, weil er sie am Ohrring gezogen hat. Zweimal stand ihr Leben auf dem Spiel. Das erste Mal versuchte er, sie mit dem Auto zu überfahren. Das andere Mal würgte er sie. Der Anlass? Ein verlorener Spieleabend. Im Streit schleifte er sie an den Haaren ins Badezimmer, wollte ihren Kopf in die Toilette stecken.
Und ich habe mich dann so gewehrt, dass ich in eine Kuhle reingefallen bin. Und in diesem Moment hat er dann sich auf mich gelegt und hat mir dann die Kehle zugedrückt. Und ich habe dann schon Wasser gelassen und habe nur noch gestammelt, das Kind, das Kind, das Kind. Der Kleine war damals 7 Wochen alt, lag im Ehebett alleine und habe dann auch schon nur noch Sternchen gesehen und habe gemerkt, dass mein Körper einfach schlaff wird. Und dann hat er aber losgelassen und ist dann ohne ein Wort gegangen.
Es ist schwer auszuhalten, was Svenja Beck erzählt. Dabei sei die körperliche Gewalt gar nicht das Schlimmste gewesen. Schlimmer war die seelische Gewalt, sagt sie. Heute weiß die junge Frau, sie hatte sich in einen Narzissten verliebt. Und narzisstischer Missbrauch und häusliche Gewalt gehören oft zusammen. Narzissten wie ihr Ex-Freund zielen oft genau auf die Schwachstellen der Partnerinnen ab.
Dieses Runtermachen, dieses Runterputzen, das nimmt einen jeglichen Lebensmut. Das stößt sie in eine ganz, ganz schwerwiegende Depression. Sie können nicht mehr agieren, sie können nicht mehr reagieren, sie können gar nichts mehr. Sie sind nur noch steckesteif und können nichts mehr tun, weil er jeglichen Punkt bei ihnen trifft. Das sind ganz viele kleine Nadelstiche in die Seele rein und irgendwann geht nichts mehr.
Häusliche Gewalt, das klingt intim und nach Privatsache, aber das ist es nicht. Partnerschaftsgewalt ist eine Straftat und ein großes gesellschaftliches Problem in Deutschland, sagt die Heidelberger Gleichstellungsbeauftragte Marie-Louise Löffler.
Das zeigen auch die Bundesstatistiken. Wenn man auf die Statistiken von 2019 schaut, dann bildet sich wieder ab, dass jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt erleben wird oder erlebt. Und an jedem zweiten bis dritten Tag einfach auch eine Frau an den Folgen von Partnerschaftsgewalt verstirbt.
Wenn jede dritte Frau Gewalt erlebt, dann dürfte jeder von uns eine kennen. Partnerschaftsgewalt trifft reiche Frauen, arme Frauen, behinderte Frauen, Transfrauen, Frauen mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Aber auch Männer werden Opfer. In Rheinland-Pfalz gab es im vergangenen Jahr fast 9.000, in Baden-Württemberg fast 14.000 Fälle. Und die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Hinter jedem Fall steckt viel Leid. Und jeder Fall kostet die Öffentlichkeit Geld. Jährlich fast 4 Milliarden Euro, betont die Heidelberger Rechtsmedizinerin Katrin Jenn.
Man muss sich ja vorstellen, wenn Gewalt gegen eine Frau oder einen Mann im häuslichen Umfeld ausgeübt wird, dann sind nicht nur die direkten Kosten für die Krankenhausbehandlung zu bezahlen oder für die Beratung, die gleich danach stattfindet, sondern Menschen, die Gewalt erleiden, sind unter Umständen später nicht mehr im gleichen Maße arbeitsfähig wie ein Mensch, der keine Gewalt erlitten hat. Es sind massivste Auswirkungen im sozialen Bereich, im beruflichen Bereich. Die ganzen rechtlichen Verfahren muss man noch mit einberechnen. Und wenn man das zusammennimmt, kommt man eben auf solche horrenden Summen.
Solche Summen zeigen, das Thema häusliche Gewalt brauchte eigentlich genauso viel gesellschaftliche Aufmerksamkeit und finanzielle Förderung wie etwa die Krebsforschung. Doch das passiert nicht, denn häusliche Gewalt wird immer noch als Privatsache angesehen. Eine Frage, die sich Außenstehende oft stellen, ist, warum lassen betroffene Frauen sich Schläge, Tritte und Beleidigungen gefallen? Svenja Beck sagt, sie hätte nie von sich gedacht, dass sie einmal in einer Gewaltbeziehung landet, zumal es so perfekt anfing.
Also bei mir war es so, dass er mich aufgefangen hat. Ich kam gerade aus einer Ehe mit meinem Ex-Mann und mir ging es wirklich nicht gut, mir ging es sehr schlecht und er war immer für mich da. Er hat wirklich versucht, mir ein schönes Leben zu bereiten. Also es war wirklich so, dass ich gedacht habe, ich habe den Mann fürs Leben gefunden.
Und doch kam es nach 3 Monaten zur ersten Gewalttat.
Ich habe mir ein paar Schuhe gekauft, die ihm nicht zugesagt haben. Und er hat befohlen, dass ich diese Schuhe zurückbringe, was ich aber nicht getan habe. Und daraufhin hat er mir ein paar gescheuert, also ins Gesicht geschlagen. Das war der erste Angriff gegen mich.
Ihr erster Impuls, daran erinnert Svenja Beck sich noch genau, war, ich muss hier sofort weg. Sie ließ sich nach Hause fahren. Unterwegs hielt er an, fing an zu weinen und entschuldigte sich. Trotzdem wollte sie erstmal allein sein. Doch weil die Beziehung vermeintlich so besonders war, vermisste Svenja Beck ihren Partner bald.
Ja, da beginnt man dann zu zweifeln. Wie kann ich jemanden so stark und intensiv vermissen, obwohl er mir das angetan hat? Und dieses Gefühl wird nicht besser, das wird schlimmer. Und daran merkt man eigentlich relativ schnell, dass man schon in so einer emotionalen Abhängigkeit steckt.
Svenja Beck trennte sich mehr als 30 Mal von ihrem Freund und ging immer wieder zurück zu ihm. Erst aus Angst, seine besondere Liebe zu verlieren, später aus Angst, dass er ihr und den Kindern etwas antun würde. Mona heißt eigentlich anders. Sie möchte ihren Namen aber nicht im Radio nennen. Wenn sie erzählt, muss sie manchmal weinen oder Pause machen. Ihren Freund lernte die 35-Jährige aus der Nähe von Heidelberg über Freunde beim Feiern kennen. Er hat wie sie selbst auch türkische Wurzeln. Zu Anfang versicherte er Mona, dass er eine moderne, selbstbestimmte Frau sucht. Doch bald merkte sie, das war gelogen.
Das war, wenn er mich gezwickt hat, dass er mich so festgezwickt hat, dass ich richtige blaue Flecken bekommen habe oder Bissflecken am ganzen Körper. Und nach einer gewissen Zeit hat sich es festgestellt, dass er das nur damit macht, dass ich nicht Dekolleté anziehe oder Kurzarm anziehe, dass ich mich recht bedeckt anziehe.
Die selbstbewusste junge Frau hatte keine Lust, sich unterzuordnen und versuchte mehrmals, sich zu trennen. Doch ihr Partner akzeptierte das einfach nicht und tauchte immer wieder vor ihrer Tür auf. Die On-and-Off-Beziehung ging weiter. Nach einem halben Jahr wurde er das erste Mal schwer gewalttätig.
Das war bei mir zu Hause, wo ich ihm dann gesagt habe, es ist endgültig aus, ich möchte nichts mehr von dir wissen. Und daraufhin wurde er halt aggressiv. Er hat erst die Wohnung randaliert und nachdem er seine Wut nicht rauslassen konnte, hat er angefangen, mich zu schlagen. Und dann kamen seine ersten Erpressungen.
Er drohte ihr, intime Videos zu veröffentlichen, wenn sie sich trennen oder zur Polizei gehen sollte. Mona blieb noch 4 Jahre in der Gewaltbeziehung. Musik. Häusliche Gewalt ist zwar immer noch ein Tabuthema, aber es ist nicht so, dass gar nicht darüber gesprochen wird. Es gibt Aktionstage gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Es gibt Protestbewegungen in den sozialen Medien. Zum Beispiel, wenn eine Frau von ihrem Partner ermordet wird und die Tat wieder mal nur als Beziehungsdrama abgetan wird. Aber warum wird die Gewalt gegen Frauen nicht weniger? Für Gleichstellungsbeauftragte Marie-Louise Löffler hat das viel damit zu tun, dass Männer und Frauen bis heute nicht gleichberechtigt sind.
Geschlechtsspezifische Gewalt wird als eine Form von Diskriminierung gegen Frauen gesehen und auch auf dieses ungleiche Machtverhältnis zwischen Frauen und Männern zurückgeführt. Also emotionale Abhängigkeit in Beziehungen, aber auch wirtschaftliche Abhängigkeit in einer Beziehung, also vor allen Dingen, wenn das Thema Kinder noch mit dazukommt.
Macht und Abhängigkeit begünstigen Gewalt in der Beziehung. Und dann gibt es da noch die alten Rollenbilder in unserer Gesellschaft. Echte Männer weinen nicht, heißt ein Sprichwort. Männer sollen stark sein. Auch viele Frauen sind ambivalent und wollen, wie es heißt, keinen Waschlappen, sondern einen richtigen Mann. Doch diese Stereotypen führen dazu, dass wir es als Gesellschaft immer noch kleinreden, wenn Männer Probleme mit Gewalt lösen. Rechtsmedizinerin Katrin Jenn sagt, dass Aggressionen zur menschlichen Natur gehören und wichtig sind, um im Leben weiterzukommen. Aber
die Frage stellt sich, wieso finden wir bis heute, nach so vielen 100 Jahren, noch keinen anderen Umgang damit, keine anderen Kanäle, um Gewalt auf andere Art auszuleben, beziehungsweise Aggression auf andere Art auszuleben und nicht tatsächlich im Rahmen von körperlicher, psychischer Gewalt, sexueller Gewalt an anderen auslassen zu müssen.
Ein Wohnhaus in Heidelberg-Rohrbach. Meinolf Hartmann steht an der Tür im ersten Stock.
Hallo.
Ja, hallo.
In der Altbauwohnung mit den knarrenden Dielen ist die Täterberatungsstelle Fährmann, die Meinolf Hartmann leitet. Viele Pflanzen in den Räumen, in einer Ecke lehnt ein kleines rundes Trampolin. Fährmann arbeitet mit Männern, die gewalttätig sind und das ändern wollen. Manche werden vom Gericht oder Jugendamt geschickt, andere kommen auf eigene Initiative. Meinolf Hartmann strahlt etwas Beruhigendes aus. Man kann sich gut vorstellen, dass die Männer sich ihm gegenüber öffnen. In den Gesprächen geht es oft um Rollenbilder und erlernte Muster, berichtet der Antigewalttrainer.
Also wenn ich jetzt einen Vater habe, der überhaupt nicht redet oder sich komplett zurückzieht, dann ist das das Muster, was ich lerne. Wenn ich jetzt einen cholerischen Vater habe, dann ist das das Muster, was ich lerne. Wenn ich dann einen Vater habe, der zuschlägt zu Hause, und ich als Junge mache alles Mögliche, stelle mich dazwischen und probiere die Mutter zu schützen, battle und tu und bekomme dann trotzdem einen ab und kriege dann mit 16, schlage ich dann einmal zurück und ab dann ist Ruhe, dann ist für mich erlebt Gewalt die Lösung und nicht das Reden und nicht das Bitteln und nicht das Betteln.
Viele Täter waren früher selbst Opfer. Auch die Ex-Partner von Svenja Beck und Mona haben als Kind Gewalt erlitten. Meinolf Hartmann und seine Mitarbeiter erarbeiten mit den Männern Strategien, wie sie mit Konflikten anders umgehen können. Alles aus der Hand legen, zum Beispiel, was zur Tatwaffe werden könnte. Oder ein Timeout-Zeichen mit der Partnerin vereinbaren, um erstmal runterzukommen. Außerdem ist es wichtig, dass die Männer Verantwortung für ihre Taten übernehmen.
Ja, Verantwortung zu übernehmen, aber nicht in dem Sinne, jetzt braver Junge zu sein. Also braver Junge hieß ja, ich mache das dann, was die Partnerin oder der Partner will. Und wenn ich das nur genug erfülle, dann wird alles gut. Das ist was mit Sicherheit nach hinten losgehen wird. Weil wenn Sie mal gucken, so die Fälle, wo jetzt ein Mann die Familie umgebracht hat und sich selber, und Sie fragen dann die Nachbarn, dann sagen die, ach, der Herr Meier, das war so ein netter Mann, der hat immer gegrüßt, wenn er nach Hause kam. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der alles runtergeschluckt hat, bis zu dem Punkt, wo er dann explodiert ist.
Um genau das zu verhindern, lernen die Männer bei Fährmann auch, ihre Gefühle bewusst wahrzunehmen und über sie zu sprechen. Auch wenn es mittlerweile in anderen Städten ähnliche Einrichtungen gibt, für Meinolf Hartmann sind es noch zu wenige. Denn für ihn ist Täterarbeit ein enorm wichtiger Baustein im Kampf gegen Gewalt.
Selbst wenn es zu einer Trennung kommt und die Partnerin stabil genug ist, aus dieser toxischen Beziehung auszutreten, dann wird der Mann danach ja nicht ins Kloster gehen. Der wird sich eine neue Partnerin suchen. Und dann entwickelt sich das Ganze ja wieder von neuem. Das heißt, wenn das irgendwie unterbrochen werden soll, dann müsste ja mit beiden Seiten gearbeitet werden. Und dadurch wird dann Intervention zur Prävention.
Wir öffnen eine neue Beratungsstelle.
Okay, danke schön.
8. März 2021, Frauentag. Das Diakonische Werk eröffnet in Sinsheim eine Frauenberatungsstelle. Es ist das erste Hilfsangebot für häusliche Gewalt im gesamten Rhein-Neckar-Kreis. In der Fußgängerzone steht ein Infostand in den Diakoniefarben Blau und Lila. Mitarbeiterinnen verteilen zur Feier des Tages lila Tulpen, Süßigkeiten und Flyer. Die Beratungsstelle liegt mitten in der Sinsheimer Altstadt. Elena Seipel ist hier als Sozialarbeiterin und Beraterin tätig.
Also wir bieten einfach eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema. Wir wollen unterstützen, natürlich ein gewaltfreies Leben zu erreichen, aber wir richten uns dann nach den Wünschen der Frau, was ihre Anliegen sind. Und da kann es eben auch darum gehen, dass sie sich informieren will, was bedeutet es, wenn ich mich scheiden lasse? Was bedeutet es finanziell für mich, wenn ich vielleicht zu Hause bin und mich um die Kinder kümmere und mein Mann der Alleinverdiener ist?
Manchmal hilft tatsächlich schon ein offenes Ohr. Aber die Beraterinnen helfen auch bei praktischen Dingen. Wenn die Frau einen Anwalt oder Psychologen sucht zum Beispiel oder beantragen möchte, dass ihr Partner sie nicht mehr kontaktieren darf. Ist eine Frau akut bedroht, geht es auch um weitergehende Schritte wie Personenschutz oder einen Platz im Frauenhaus.
Oftmals kommen die Frauen ja auch nicht in ihrem eigenen Ort ins Frauenhaus, sondern tatsächlich weiter weg, je nach Schutzbedürftigkeit auch. Aber es bietet eben auch den Frauen und vor allem auch den Kindern einfach mal eine Möglichkeit durchzuatmen und einfach mal zu schauen, okay, wo möchte ich denn hin und für sich eine Perspektive zu entwickeln.
Frauenhäuser sind wichtig für gewaltbetroffene Frauen. Sie bieten Schutz und ermöglichen einen Neustart. Das Problem: In Deutschland fehlen fast 15.000 Frauenhausplätze. Das heißt, es ist immer noch Glückssache, ob eine gewaltbetroffene Frau Hilfe bekommt oder nicht, je nachdem, wo sie wohnt. Das gilt auch für die rechtsmedizinische Versorgung und Beweissicherung, berichtet Katrin Jenn. Sie leitet die Gewaltambulanz in Heidelberg, wo sich Gewaltopfer untersuchen lassen können.
Es ist ein niederschwelliges Angebot. Wir bieten verfahrensunabhängige Beweissicherungen an. Das heißt, es ist nicht notwendig, davor anzuzeigen oder zur Polizei zu gehen. Man kann sich an uns wenden. Der Unterschied zu den angezeigten Fällen ist, dass wir, wenn wir niederschwellig untersuchen, der Schweigepflicht unterliegen, wie alle anderen Ärzte auch. Und die Person, die untersucht wird, selbst darüber verfügen kann, was mit den Spuren und mit den Befunden dann passiert.
In der Heidelberger Gewaltambulanz werden die Spuren bis zu einem Jahr aufgehoben. Das heißt, eine Frau, die Opfer von Gewalt wurde, kann sich auch noch Monate später entscheiden, die Tat anzuzeigen. Allerdings empfiehlt Katrin Jenn Gewaltopfern, die vergewaltigt oder gewürgt wurden, sich möglichst schnell untersuchen zu lassen.
Weil man in den ersten Stunden die besten Chancen hat, tatsächlich Beweise zu finden. Beispielsweise K.O.-Mittel, die manchmal gegeben werden oder im Raum stehen, die sind halt nur wenige Stunden nachweisbar und danach ist die Chance vertan. Dasselbe gilt für DNA-Spuren, wenn jemand gegen seinen Willen geküsst wird oder auch gewürgt wird zum Beispiel. Diese Spuren sind bestenfalls ein paar Stunden verfügbar. Sobald sich jemand gewaschen hat, umgezogen hat, sind diese Spuren verloren und zwar für immer verloren, was immer schade ist, weil es sehr, sehr brauchbare, wichtige Beweise werden, gerade wenn es zu Strafverfahren kommt.
Auch wenn das Hilfsangebot für Gewaltopfer seit Jahren wächst, macht die Heidelberger Gleichstellungsbeauftragte Marie-Louise Löffler die Erfahrung,
dass wir viele Frauen nicht erreichen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und auch wenn es einen Erstkontakt zu einer Hilfsstelle gibt, wir die Frauen danach verlieren. Also oft gibt es keine weiteren Kontakte, die aber wichtig wären, um die Frauen nachhaltig zu unterstützen.
Offensichtlich sind viele Frauen so zermürbt von der Partnerschaftsgewalt, dass sie es vielleicht einmal zur Beratungsstelle schaffen, aber danach keine Kraft mehr haben, dauerhaft dran zu bleiben. Um mehr Frauen zu erreichen und individuell zu unterstützen, hat die Stadt Heidelberg das EU-Modellprojekt Guide for You ins Leben gerufen. Hierbei bekommen Frauen eine Art Lotsin an die Seite, die durch das Hilfesystem führt.
Also sie stabilisiert, ermutigt, aber informiert und klärt auch auf zu den Stellen. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied für die Frauen im Alltag, dass es eben nicht nur der Flyer ist, sondern wirklich jemand, die sie ganz persönlich begleitet, für sie da ist und unterstützt.
Auch Auch Mona hat Unterstützung von Guide for You erhalten. Das Modellprojekt, sagt sie, habe ihr Leben verändert.
Das hat mir nicht nur geholfen, das hat mir mein Leben wieder zurückgeschenkt. Bevor ich die Frauen helfen, Frauenstation kontaktiert habe, war ich in dem Punkt, okay, ich will nicht mehr leben.
4 Jahre ist Mona bei ihrem Partner geblieben. Lange Zeit sei die Angst vor seiner Erpressung größer gewesen als die Angst vor der Gewalt, erzählt sie. Doch die wurde im Laufe der Jahre immer massiver und eines Tages wusste Mona, ich muss aus der Beziehung raus.
Meine Gedanke war, entweder komme ich hier lebend raus, aus unserer gemeinsamen Wohnung, oder ich werde hier sterben, aber ich wollte nicht bei ihm sterben.
Nach einem Ausflug mit einer Freundin trennte Mona sich endgültig. Die Situation mit ihrem Partner eskalierte und sie rief die Polizei. Diese kann bei häuslicher Gewalt einen Platzverweis erteilen. Das bedeutet, die gewalttätige Person muss die Wohnung verlassen und sich für einige Tage fernhalten. Doch in Monas Fall gab es keinen Platzverweis. Stattdessen rieten die Beamten Mona, die Nacht bei ihrem Bruder zu verbringen und am nächsten Morgen mit klarem Kopf Anzeige zu erstatten.
Und dann habe ich gesagt, wenn ich aus unserer gemeinsamen Wohnung jetzt weggehe, auch wenn es nur für eine Nacht ist, komme ich nicht mehr rein. Denn mein Ex-Lebenspartner hat sich das immer einfach gemacht. Wenn er mich rausgeschmissen hat oder mich bestrafen wollte, hat er die Schlösser ausgetauscht.
Tatsächlich kam Mona am nächsten Morgen nicht mehr in die Wohnung. Sie kam nicht an ihre Kleidung und nicht an ihre dringend benötigten Medikamente. Sie hatte keinen Zugriff aufs Konto, keinen Job und keine Wohnung. Verzweifelt kam sie bei ihrer Schwester unter. Eine Bekannte gab ihr schließlich den Kontakt zur Heidelberger Frauenberatungsstelle, die sie an Guide for You vermittelte. Gemeinsam mit der Lotsin eroberte Mona sich ihr Leben zurück. Sie fand einen neuen Job und eine neue Wohnung. Und er wirkte vor Gericht, dass ihr Ex-Freund sie 6 Monate lang nicht kontaktieren durfte. Anders als Mona hat Svenja Beck schon während der Beziehung offen über die Gewalt gesprochen, die sie erfuhr. Sie hat sich Freundinnen anvertraut und war beim Hilfsverein Frauen helfen Frauen. Dennoch konnte sie sich lange Zeit nicht trennen. Der endgültige Impuls war genau wie bei Mona der Überlebenswille.
Ich weiß wie heute, dass ich 2016 in der Kirche zu Weihnachten gesessen habe und gewusst habe, wenn ich jetzt dieses Jahr den Absprung nicht schaffe, sitze ich nächstes Weihnachten nicht mehr hier in der Kirche. Weil ich gewusst habe, entweder ich sterbe, entweder er bringt mich um oder ich habe die Kraft nicht zum Weiterleben.
Nach 5 Jahren On-and-Off-Beziehung verließ die dreifache Mutter ihren gewalttätigen Partner zum letzten Mal. 1,5 Jahre lang stalkte ihr Ex-Freund die Familie noch und verfolgte sie bis in den Urlaub. Svenja Beck blieb trotzdem standhaft und zeigte alle Gewalttaten der Vergangenheit und die 2 Mordversuche an. Ihr Ex-Partner bekam dafür 1,5 Jahre auf Bewährung. Auch wenn Svenja Beck und Mona es geschafft haben, sich aus ihrer Partnerschaftsgewalt zu lösen, sind zahlreiche Frauen nach wie vor in diesen prekären Verhältnissen gefangen. Ihnen empfiehlt Svenja Beck, sich aktiv mit ihrer Situation auseinanderzusetzen. Je mehr sie selbst über häusliche Gewalt und narzisstischen Missbrauch gelesen habe, desto leichter habe sie sich daraus lösen können, betont sie. Außerdem rät sie Freundinnen oder Kolleginnen, die in gewalttätigen Beziehungen leben, gezielt darauf anzusprechen. Allerdings ohne Druck.
Man kann immer nur anbieten, für sie da zu sein, zu jeder Tages- und Nachtzeit, zuzuhören, immer wieder auch zu reden und zu sagen, wie man das auch als Außenstehender wahrnimmt. Also auch meine Freundinnen, die haben mich nicht geschont. Ja, also die sind nicht her und haben mir immer schön über den Kopf gestreichelt und gesagt, du arme, arme Svenja, sondern die haben mir auch ihre Meinung gesagt. Die haben auch gesagt, du musst auch was ändern an dir. Und das ist einfach wichtig, da wirklich auch ehrlich zu sein, nur nicht unter Druck setzen.
Und noch etwas ist für Svenja Beck rückblickend ausgesprochen wichtig.
Ich rate Betroffene, auf ihre Intuition zu hören, auf ihr Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl hat damals schon mir signalisiert, du musst aufpassen, da stimmt was nicht. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in einer Beziehung feststeckt, die euch nicht gut tut, dann löst euch so schnell ihr könnt, denn es wird nur schlimmer anstatt besser.